Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hallo, ihr Tom Westerholt hier. Herzlich willkommen zu unserem Donnerstags-Podcast von Ab 21. Spontan oder Plan? Was wollen wir wann? Das ist das Thema dieser Sendung. Wann ist spontan das Richtige? Entscheidungen aus dem Bauch, ohne Netz und doppelten Boden. Und wann wollen wir doch lieber das Planerische, die Sicherheit, eine möglichst voraussehbare Zukunft? Wir sprechen darüber mit Anna Zimt, 33, die darüber bloggt, dass sie seit 15 Jahren super glücklich mit ihrem Max liiert ist. Auch und weil die beiden sich regelmäßig Abenteuer mit anderen Partnern gönnen. Da ganz offen, aber trotzdem mit festen Regeln drüber sprechen. Spontan, aber mit Plan. Wir treffen Claudia Müller vom Finanznetzwerk Female Finance Forum. Da geht's um den Umgang mit Geld. Was hauen wir spontan und sofort raus? Und wann ist Sparen und Planen mit Geld vielleicht doch auch mal ganz cool? Und wenn nicht Geld, dann vielleicht Zeit. Darüber sprechen wir mit Gerrit von York. Er forscht an der TU Berlin zum Thema Zeitwohlstand. Was machen wir mit unserer Zeit? Wie können wir Zeit sinnvoll nutzen? Und zwar sowohl die Freizeit als auch die Arbeitszeit. Zeit, am Ende unsere Lebenszeit. Seid dabei im Nova Club jetzt.
Deutschlandfunk Nova.
Sag mal, so ganz kurze Frage zwischendurch. Wer von euch kennt eigentlich noch den The Clash-Klassiker Should I Stay or Should I Go? Ich hoffe, alle bitte. Das ist nämlich musikkulturelle Bildung Grundkurs. Ne? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble and if I stay, it will be double. So ist das nun mal im Leben. Man muss sich entscheiden. Gehen oder bleiben. So haben wir das doch gelernt. Beides geht nicht. Entweder jetzt und hier das eine oder perspektivisch, planerisch das andere. Muss man wirklich immer? Muss man nicht, sagt zumindest Anna Zimt. 33, Bloggerin und Buchautorin und vor allem seit 15 Jahren ganz fest mit ihrem Max zusammen, seit einigen Jahren auch verheiratet. Und trotzdem leben die zwei eine offene Beziehung miteinander, in der es völlig okay ist, dass sie beide auch mit anderen Partnern ins Bett gehen. Hallo, liebe Anna, schön, dass du da bist.
Hallo.
Na? Du musst uns das jetzt wirklich erstmal erklären. Du bist ja mit Max zusammen. Ihr seid auch fest zusammen. Ihr seid ein Paar. Ihr seid verheiratet.
Genau.
Du darfst aber trotzdem auch mit anderen ins Bett. Wie funktioniert diese Konstellation zwischen euch beiden?
Also erstmal sind wir schon sehr, sehr lange zusammen, seit über 15 Jahren. Und wir waren ungefähr die Hälfte der Zeit auch monogam zusammen. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, vor ungefähr sieben, acht Jahren, unsere Beziehung zu öffnen. Das ist damals aus einer Art Trennung heraus quasi entstanden, weil wir eine Fernbeziehung hatten. Und wir wollten uns ganz gerne mit anderen ausprobieren. Und dann haben wir aber auch irgendwann gemerkt, wir wollen aber auch wirklich einfach ein Paar sein, das Verantwortung füreinander übernimmt und weiter das gemeinsame Leben plant. Und dann haben wir überlegt, ja, also wie wollen wir das genau gestalten und haben uns dann Regeln ausgedacht, wie das für uns funktionieren kann. Und das ist ein relativ anstrengender Prozess auch, weil man natürlich nicht sofort einer Meinung ist, aber wir haben das irgendwie richtig gut gewuppt und dieser Prozess hat uns auch super viel Sicherheit miteinander gegeben. Die ganzen Jahre davor, die Monogamie-Phase quasi auch, in der wir einfach sehr viel Vertrauen aufgebaut haben. Und ja, es gibt bestimmt Regeln, nach denen spielen wir. Das heißt, wir können auch einander betrügen, mhm, ne, wenn wir uns nicht daran halten. Aber das machen wir nicht. Mhm. Warum auch? Es sind ja unsere Regeln.
Es ist nicht notwendig. Warum solltet ihr euch noch betrügen?
Genau, ja. Weil ich glaube, weil wir natürlich unseren Konsens gefunden haben. Und ich glaube, manchmal in anderen Paarbeziehungen stimmt der dann vielleicht nicht mehr oder es wurde gar nicht so richtig drüber gesprochen, ob die monogamen Regeln überhaupt beiden oder je nachdem, wer in der Beziehung miteinander ist, überhaupt allen Beteiligten entspricht.
Ne? Ja, jetzt hast du zwei wichtige Stichworte genannt, nämlich zum einen nicht immer einer Meinung sein, im Regeln finden und einen Konsens finden, dem zufolge nämlich. In den seltensten Fällen trennen sich zwei voneinander, in der Regel trennt sich einer. Ich glaube, auch in den seltensten Fällen kommen beide aufeinander zu und sagen zeitgleich, jetzt möchte ich, dass wir eine offene Beziehung führen.
Das war wirklich totales Glück, muss ich auch sagen. Also weil bei uns war das tatsächlich so. Und ich kriege auch viele Zuschriften jetzt von, interessanterweise auch von vielen Frauen, das hätte ich gar nicht erwartet, die schreiben, ach, ich liebe meinen Mann und ich bin mit dem schon so lange zusammen und ich bin so neidisch, ich würde so gerne auch mal wieder ein Abenteuer erleben. Ich habe das Gefühl, ich darf das aber nicht so offen sagen. Mhm. Ich würde da meine Beziehung aufs Spiel setzen. Und da hatten wir totales Glück miteinander. Es war so, dass wir beide in Göttingen gelebt haben und ich bin nach Berlin gezogen. Ich brauchte irgendwie so einen Neuanfang. Und damals, weil wir beide noch so schwarz-weiß gedacht haben, dachten wir, naja, entweder ist man Single oder man ist monogam zusammen. Und ich wollte aber gerne was Neues und Max irgendwie auch und hatte einen neuen Job angefangen und so. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann ich glaube, dann trennt man sich in so einer Situation. Mhm. Es hatte aber nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Ne? Und dann haben wir uns getrennt und haben aber dann, ich glaube nach 2 Wochen oder sowas, eine Affäre miteinander angefangen, was natürlich irgendwie absurd ist, wenn man schon so lange zusammen war vorher. Ja, und dann waren wir in diesem Status Single und man durfte sich nicht so richtig reinreden auch, ne? Weil man war ja offiziell getrennt. Und ich glaube, dadurch hatten wir schon so ein gutes Übungsfeld und die Fernbeziehung hat es, glaube ich, auch oft am Anfang für uns so gerissen, ne? Weil es war nicht so direkt klar, trifft sich der andere jetzt gerade mit jemandem oder nicht und so. Und dadurch sind wir da ganz, ganz langsam und sensibel und miteinander im Gespräch so reingewachsen. Das war natürlich total toll. Das kann man aber so auch nicht nachkonstruieren, ne? Das war einfach, da hat uns das Schicksal so super in die Karten gespielt.
Deutschlandfunk Nova.
Anna Zimt ist bei uns heute Abend in Ab 21. Wir reden über die Situation, im Hier und Jetzt leben zu können, gleichzeitig aber trotzdem eine Art Zukunftsplanung fürs Leben zu machen, über die Frage, inwiefern ist das eine, das Spontane mit dem Geplanten vereinbar. In eurem Fall, Anna, in deinem und Max funktioniert es. Ihr seid verheiratet, ihr seid glücklich und trotzdem darf aber jeder von euch Abenteuer erleben, wie sie, ja, was ist der ausschlaggebende Punkt? Wie sie passieren oder wie sie sich ergeben? Wie kommt es zu diesen Abenteuern, die ihr euch beide erlaubt?
Ja, also ich glaube, manchmal ist es so, dass es sich einfach ergibt. Also es gibt bestimmt auch Paare, die offen leben, die sich dann immer vorher nochmal per SMS fragen oder so, darf ich jetzt mit dem oder ich gehe jetzt, ist es in Ordnung? Das ist bei uns nicht so. Das Spielfeld ist sehr klar abgesteckt durch unsere Regeln. Das heißt, wir wissen immer sehr genau, was in Ordnung ist und was nicht.
Ja.
Also auch wer vor allen Dingen erlaubt ist und wer nicht. Bei Unklarheiten gehen wir nicht einfach los, sondern besprechen das vorher nochmal. Es gibt so Grenzfälle.
Aha,
so, ne?
Okay.
Zum Beispiel ist es nicht erlaubt, jemand aus dem engen Arbeitsumfeld.
Sucht ihr oder findet ihr? Das finde ich ganz entscheidend. Also suchen
beides
würde für mich bedeuten zum Beispiel, dass es auch okay ist zu tindern, jemanden wirklich aktiv zu suchen. Zu finden ist ja mehr so dieses Agreement, was man auch finden könnte miteinander, wenn sich was ergibt.
Also wir erlauben uns Online-Dating auf jeden Fall. Mhm. So, das machen wir auch. Ich finde meistens fast schöner die Begegnung, die man vorher so gar nicht plant. Das ist eigentlich so das Magische oder das, was dann auch so besonders prickelig und spannend ist. Man weiß nicht so richtig, könnte man, wenn man wollte und so, ne? Und
ja,
dann ist man so vom Leben so überrascht.
Wie geht ihr mit der ganz natürlichen Angst um, dass bei einem Modell, wie ihr es lebt, einer von beiden durch diese Abenteuer doch mal jemanden kennenlernt, der irgendwie toller ist als der feste Partner?
Also ich glaube, uns spielt auch da die Zeit total in die Karten, weil wir schon so lange zusammen sind. Wir haben irgendwie kein Haus gekauft oder irgendwie sowas. Das sind ja so Gründe, warum manche Leute dann auch so eng beieinander noch bleiben, obwohl sie vielleicht gar keinen Bock mehr haben oder sowas. Das war bei uns nie so. Wir hatten immer Bock aufeinander und auch immer Bock auf das gemeinsame Leben. Und wir waren nie verpflichtet oder fühlten uns nie verpflichtet, bei dem anderen zu bleiben. Und ich glaube, das ist es tatsächlich auch, diese sich so frei zu lassen, dass man auch die ganze Zeit weiß, der andere bleibt aus Liebe zu einem, bei einem. Das klingt vielleicht auch arrogant, aber es klingt vor allem also auch einfach sehr, sehr sicher. Wer soll da kommen, der irgendwie das aufholen kann?
Mhm.
Ja, und so, wir haben diese Grundangst, die haben wir nicht mehr. Also wirklich schon ewig lange nicht mehr. Und manchmal sind wir natürlich eifersüchtig, aber also Eifersucht hat so viel mit dem eigenen Ego zu tun.
Ja.
Und dann läuft die Auseinandersetzung viel darüber. Was ist im Ego gerade irgendwie schief?
Was sind die aufregendsten Abenteuer?
Die unerwarteten tatsächlich, in denen man dann irgendwie, ich weiß nicht, in denen man besonders mutig wird und dann einfach sich in diesen Moment reinfallen lässt. Also, naja, es gibt schon so ein, zwei, drei Liebhabergeschichten quasi, die jetzt gar nicht mehr aktuell sind, aber an die ich mich total gerne zurückerinnere, die ich auch in meinem Buch deshalb auch aufgeschrieben habe, weil das so magisch oder so spannend, so aufregend war. Und wollte die Leute da gerne so mitnehmen und durchs Schlüsselloch gucken lassen. Mhm. Und das sind tatsächlich ja die Momente, in denen man den Kopf auch so gemeinsam ausschaltet und wirklich im Moment einfach miteinander sich traut zu sein.
Das Buch, das du geschrieben hast, heißt »In manchen Nächten habe ich einen anderen«. Mhm. Das, was ihr da lebt, ist, glaube ich, genau das, was sich viele Paare in langjährigen Beziehungen, die auch wirklich glücklich verpaart sind,
ja,
theoretisch total gut vorstellen können. Also es ist so die Traumsituation. In der praktischen Umsetzung, wenn sie es überhaupt versuchen, scheitert es für ganz viele. Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, boah, seit Jahren denke ich genau darüber nach, aber ich traue mich nicht, es auszusprechen oder traue mich nicht, es vielleicht dann auch mal mit meinem Partner gemeinsam umzusetzen. Hast du einen Rat für so Leute, die das theoretisch total spannend finden?
Also ich glaube, ich würde vorweg schicken, dass es sich total lohnt. Also für mich, und das möchte ich aber, glaube ich, eigentlich allen Paaren auf den Weg geben, egal ob monogam oder nicht, was ich sehr, sehr liebe an meiner Beziehung zu Max, ist diese bedingungslose Ehrlichkeit. Mhm. Und die ist teilweise super anstrengend, weil natürlich Max nicht immer Dinge sagt oder andersrum, die ich super finde. Mhm. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der sich eine offene Beziehung wirklich von Herzen wünscht, würde ich, glaube ich, auch mich selber fragen, ob ich ein Leben leben wollen würde, in dem ich nicht hundertprozentig zufrieden sein kann.
Und wegen dieser bedingungslosen Ehrlichkeit, von der du gesprochen hast, legst du auch jederzeit die Hand ins Feuer, dass nicht nur du diejenige bist, die in diesem Konstrukt wirklich glücklich ist, sondern dass das für Max genauso gilt.
Genau. Also so funktioniert es auch nur, glaube ich. Wenn alle Leute, die miteinander in Beziehung sein wollen, miteinander wirklich ehrlich sprechen und auf den Tisch packen, was sie sich wirklich wünschen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, für sich selber ganz genau zu gucken, was man braucht.
Das klingt sehr, sehr reflektiert, sehr damit auseinandergesetzt und vielleicht ja für euch sehr zum Mal ehrlich und offen drüber nachdenken, darüber, ob das etwas ist, wenn man es denn gerne besprechen würde, das wirklich so unbesprechbar ist, wie sicher viele von uns erstmal denken. Anna Zimt kriegt es definitiv hin mit ihrem Mann Max, verbindliche partnerschaftliche Liebe mit dem gegenseitigen Eingeständnis von Abenteuern und Erlebnissen mit anderen Partnern.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Also ich kann das an dieser Stelle gerne zugeben. Ich bin ja prinzipiell schon sehr gerne im Hier und Jetzt unterwegs. Ich finde es auch nicht schlimm. Ne? Also klar mache auch ich mir so Gedanken über später und dass man da dann eventuell auch von irgendwas leben können müssen sollte, weil Altersarmut mal wirklich echt so richtig unlustig ist. Aber im Hier und Jetzt bin ich gerne hier und jetzt gebe ich auch gerne mein Geld für schöne Dinge aus, für Sport, für Urlaub, sehr gerne auch in Kombination für Essen, für Getränke, für laute Musik, also für Konzerte. Geld muss im Umlauf sein, heißt es ja volkswirtschaftlich. Ob das vernünftig oder unvernünftig ist und wie man da vielleicht eine ganz gute Balance reinkriegt, das soll mir jetzt bitteschön Claudia Müller erklären, Gründerin des Female Finance Forums, einer Community, in der sich Frauen über Finanzen austauschen. Guten Abend, Claudia.
Hallo.
Was sagst du denn jetzt? Ne? So sparen für später oder das Leben jetzt genießen? Also sollte ich die Kohle prinzipiell eher anlegen oder darf ich mir auch was gönnen? Wie mache ich es denn richtig?
Also ein ganz konkretes richtig oder falsch gibt es natürlich nie. Und wie bei ganz vielen Dingen plädiere ich für die goldene Mitte. Mhm. Das heißt, irgendwie versuchen, die Balance zu finden, das Hier und Jetzt zu genießen, auf jeden Fall. Aber auch eben dran denken, das Später kommt auch, beziehungsweise das Später, das muss ja gar nicht immer das Alter sein, wie man so, es ist ja sehr, sehr pauschal und sehr weit weg. Mhm. Aber einfach, es können ja auch irgendwelche Notfälle sein oder so. Und dann ist es ganz gut, wenn man einfach ein finanzielles Polster hat, damit der Notfall, der vielleicht emotional irgendwie ohnehin schlimm ist, nicht auch noch finanziell schlimm wird.
Jetzt ist ja so ein klassisches Ding, ne? Von vielen Leuten habe ich auch schon oft gehört, dass man so sagt, na wer weiß, vielleicht habe ich in einem Jahr einen schlimmen Unfall und kann die tolle Reise, von der ich träume, dann gar nicht mehr machen. Also mache ich die doch lieber jetzt schnell und gebe das ganze Geld aus. Was ist denn das so mit der Balance, mit dem was jetzt machen und was mache ich denn später? Weil vielleicht habe ich den Unfall ja auch nicht und dann bin ich irgendwann ganz alt und habe kein Geld.
Genau, also im Prinzip versuche ich die Mischung zu finden aus, ich möchte weder Dagobert Duck sein, der zwar steinreich ist, aber leider total geizig, noch möchte ich Donald Duck sein, der bei jedem kleinen, unvorhergesehenen, was auch immer, auf seinen Großonkel angewiesen ist oder seinen Onkel oder was auch immer, aber jedenfalls nicht alleine für sich einstehen kann. Das heißt, ja, möglicherweise habe ich den Unfall und kann die Reise nicht machen. Möglicherweise habe ich aber auch einfach, ich sage jetzt mal, einen Autounfall und habe die Kosten von der Autoreparatur und wollte eigentlich eine Woche später in den Urlaub fahren. Und ich kann mir nicht beides leisten. Und dann ist es doch super, wenn ich schon finanziell ein bisschen vorgesorgt habe, so einen Notgroschen angesammelt, mit dem ich die Autoreparatur zahlen kann und den Urlaub mir noch zusätzlich leisten.
Also
das wäre ja eigentlich der Idealfall.
Also ist es hier wirklich eine Frage der Balance zwischen dem Unvernünftigsein, gerne mal im Hier und Jetzt, aber schon mit der Vernunft auch so ein bisschen ans Später. Viele Leute sagen dann ja auch, ja, ich müsste da mal was machen, aber es ist so kompliziert und ich weiß gar nicht, dieses ganze Ding so mit vermögenswirksamen Leistungen und wann fange ich denn damit überhaupt an? Oder gibt es überhaupt ein zu spät? Also würdest du sagen, ab einem gewissen Punkt kann man es dann auch wirklich lassen oder ist es nie zu spät?
Es ist definitiv nie zu spät. Es ist sicherlich so, je früher, umso besser. Das sind ja diese ganzen Sachen mit dem Zinseszins und auch einfach, wenn ich sag mal, 25 Euro jeden Monat beiseite lege und das über 40 Jahre mache, dann kommt da mehr zusammen, als wenn ich das über 10 Jahre mache. Gar keine Frage. Aber auch in etwas höherem Alter lohnt es sich definitiv einfach nochmal zu schauen. Es gibt uns auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn wir wissen, okay, meine Finanzen sind strukturiert und ich hab den Überblick, ich kontrolliere meine Finanzen und nicht andersrum. Das gibt uns auch wahnsinnig viel Lebensqualität, weil wir plötzlich wissen, alles klar, das kann ich mir leisten, das ist im Rahmen, dann schätze ich die Werte auch wieder, die Dinge auch wieder mehr wert. Und die anderen Dinge, vielleicht kann ich ja dann auch an Sachen sparen, zum Beispiel, wenn ich mich einschränken muss, die mir eigentlich gar nicht so wichtig waren.
Was rätst du Leuten, die sagen, naja, ganz im Ernst, ich verdiene jetzt im Hier und Jetzt schon so wenig Kohle, also es reicht kaum vom 1. bis zum 30. über die Runden. Was können so Leute machen, um vielleicht doch auch ein bisschen was beiseite zu legen?
Es ist gar keine Frage, dass es Situationen gibt und Berufe gibt, in denen es wirklich sehr, sehr schwierig ist, selber noch zurückzulegen. Das Wichtigste ist aber, dass ich mir konkret überlege, wie viel möchte ich zurücklegen und das am Anfang des Monats tue.
Ja.
Das heißt, statt zu sagen, was bleibt denn, ich gucke, was am Ende des Monats übrig bleibt und lege das dann beiseite, drehe ich den Spieß um und sage, alles klar, was möchte ich mir, was setze ich mir als Ziel? Und sei es, wie gesagt, 20 Euro oder sowas oder auch 10 Euro einfach mal anzufangen. Und das mache ich am Anfang des Monats. Das Gehalt kommt und am nächsten Tag geht ein bestimmter Betrag direkt einfach weg in eine abgeschlossene Spardose, auf ein separates Konto, irgendwo hin, wo ich es gar nicht sehe und nicht einfach drankomme.
Auch hier wieder ein Lebensbereich, unter den das schöne Wörtchen Konsequenz passt. Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Tolle Ideen dabei. Einige werde ich mir auch zu Herzen nehmen. Sofort nach dem nächsten Snowboard-Urlaub, der ist nämlich schon bezahlt. Vielen Dank, Claudia Müller vom Female Finance Forum, für das Gespräch heute Abend in Ab21.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Danke, tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Hinterher weiß man immer hinterher. Ja, hinterher ist man dann schlauer und weiß vielleicht, wie man was hätte in der Zeit sparen sollen. Dann hätte man für die Not. Aber ach, warum sparen in der Zeit, wenn dann am Ende gar keine Not kommt? Das ist ja auch dann doof. Eben haben wir schon mit Claudia Müller über das monetäre Sparen gesprochen, also das Klassische, das mit Geld. Das ist ja aber bei weitem nicht das einzige Gut, das man sparen kann. Nicht nur Kohle im Portemonnaie und auf der Bank kann zufrieden machen, auch ein Konto auf dem man Zeit hat. Na, Zeit, die man sich einteilt, die man sich nimmt. Sendezeit zum Beispiel. Ich, jetzt gerade, ganz im Hier und Jetzt, die man als echtes Glück spür- und wahrnehmbar macht. Genau darum geht's unserem nächsten Gast, Gerrit von York. Er forscht an der TU Berlin zum Thema Zeitwohlstand, versucht das auch selbst zu leben und stößt dabei selbstverständlich immer wieder auch mal an Grenzen. Bin drauf gespannt, wie er das macht. Guten Abend, Gerrit.
Guten Abend.
Jetzt sag doch mal vielleicht als erstes, was heißt denn das für dich ganz konkret, Zeit zu haben?
Zeit zu haben. Naja, ich selber sage ja, ich habe Zeitwohlstand. Ne? Das ist für mich der zentrale Begriff. Und ich glaube, das hat so ein paar Dimensionen. Einmal natürlich frei zur Verfügung stehende Zeit. Aber auch, wenn ich irgendwas tue, auch genügend Zeit zu haben, das in der Art und Weise zu machen, wie ich es möchte. Oder jetzt auch genügend Zeit zu haben, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, irgendwie so denen auch wirklich deine Beziehung zu denen aufbauen zu können. Und nicht alles immer in so einem gehetzten Modus machen zu müssen. Und dann letztendlich, naja, so eine Planbarkeit. Also auch zu wissen, was kommt. So eine gewisse Planbarkeit, so im Alltäglichen, aber auch so in der Lebensperspektive ist mir da auch zentral.
Jetzt ist das Schöne an Zeit ja, dass wir sie als Menschen irgendwann sehr messbar gemacht haben. Jeder Tag 24 Stunden, a 60 Minuten, a 60 Sekunden. Arbeitest du da für dich mit einem Zeitkonto, dass du deine Zeiteinheiten managst, um diesen Zeitwohlstand auch für dich messbar und lebbar zu machen?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass wir uns da so einem Trugschluss unterliegen, dass die Zeit irgendwie messbar ist und dass wir das in so quantitative Einheiten packen können und in solche Zeitkonten, die es dann immer wieder gibt. Ein Zeitkonto kommt ja auch so ein bisschen aus der Arbeitspolitik. Da gibt es diese Arbeitszeitkonten, wo man drauf einzahlen kann. Und wenn man sich da anschaut, okay, was hat denn uns die Wirtschaftskrise 2008 gezeigt? Diese Zeitkonten sind halt geplündert worden. Von daher bin ich da sehr skeptisch. Und zum anderen ist Zeit eben doch auch eher eine sehr, sehr qualitative Dimension. Ne? Wir werden jetzt hier ein Interview führen, das wird sich wahrscheinlich unheimlich schnell vorkommen. In anderen Momenten hätte ich jetzt irgendwie die Zeit auf der Parkbahn verbracht und auf dem nächsten Bus gewartet, dann wäre das eine unheimlich lange Zeit für mich gewesen.
Ja. Wenn wir das jetzt mal abstrakt gegenüberstellen, diesen Zeitwohlstand dem monetären Wohlstand, würdest du dann sagen, dass dir der Zeitwohlstand wichtiger ist als der Geldwohlstand? Also ziehst du Zeit einem, weiß ich nicht, Sparen von Geld dann vor?
Ja. Also ab einem gewissen Punkt sicherlich. Ab einem gewissen Punkt ist das absolut auch, glaube ich, die ökonomisch rationale Antwort auf den Wohlstandsbegriff. Klar, bis zu einem gewissen Level natürlich, erstmal muss ich meine Miete bezahlen, die Krankenversicherung, so. Also man braucht so ein gewisses Mindestmaß an ökonomischem Einkommen oder materiellem Einkommen, das einem gewisse Bedarfe abdeckt. Aber da zeigen auch genügend Studien, dass über so ein gewisses Level hinaus, wo ich sage, ich habe jetzt meine Miete und so weiter bezahlt, stiftet auch weiterer materieller Wohlstand keinerlei Nutzen für mich, sondern dann ist eigentlich so die knappe Ressource in unserer Gesellschaft, für viele zumindest, nicht für alle, die Zeit. Und das ist für mich der zentrale Punkt, wo ich dann auch sage, da ziehe ich diesen Zeitwohlstand, den materiellen Wohlstand vor. Und vielleicht so an einem Beispiel das mal zu machen, ist mir jetzt die Tage auch nochmal durch den Kopf ging, weil ich jetzt auch zugeben muss, dass ich jetzt seit 2 Monaten machen wir ein Forschungsprojekt zum Thema Zeitwohlstand. Und da habe ich mich dann auch entschieden, okay, diesen Forschungsprojekt, da möchte ich mich jetzt zu 100% widmen, habe meine Arbeitszeit erhöht. Und naja, mehr Einkommen und so weiter. Und jetzt ist Weihnachten, man überlegt so, okay, wo spendet man sein Geld denn jetzt hin? Irgendwo will man ja gute Sachen tun. Und dann ist mir aber mal so aufgefallen, dass ich kann gar nicht so viel materiell spenden, wie früher mich immateriell mit meiner Zeit ehrenamtlich engagiert habe.
Gibt es irgendwelche Zukunftsängste, die du manchmal hast, dass du vielleicht falsch tarieren könntest? Und gesetzt den Fall, dass du jetzt wieder erwarten, doch vielleicht, sagen wir mal, steinalt wirst, dass du dann zwar ganz viel Zeit hast, aber nicht rechtzeitig genug für das Gegengewicht an Vorsorge geleistet hast oder sowas?
Klar, also ich glaube, diese Zukunftsperspektiven, da macht sich, glaube ich, jeder Gedanken drum. Und ich glaube, man hat so letztendlich 3 Antworten drauf. Irgendwie so, wie geht man mit dieser Ungewissheit der Zukunft um? So, und hier eine Antwort ist so, wenn man so diese frugalistische Perspektive nimmt, also Frugalisten sind Leute, die halt unheimlich viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen, das beiseite zu legen, um sich damit dann irgendwie früh in die Rente gehen zu können oder so früh auszusteigen.
Genau, ich arbeite, bis ich 50 bin, durch, damit ich dann noch 30 Jahre was vom Leben habe. Blöd ist, wenn die dann mit 49 vor lauter Arbeit tot umfallen.
Genau, und blöd ist auch, wenn der Kapitalmarkt sich anders entwickelt, der, wie wir immer wieder sehen, ja nicht garantiert ist und sicherlich nichts ist, worauf man seine Zukunft aufbauen sollte. Die zweite Strategie ist so, okay, ich versuche mich irgendwie noch in so ein fordistisches, traditionelles 9-to-5-Arbeitsregime reinzukommen. Also ich versuche irgendwie einen Beamtenstatus zu holen, versuche irgendwie mit der Wissenschaft die Professur anzustreben, bin dann auch abgesichert für die Zukunft und kann vielleicht auch ein bisschen runterfahren. Auch das eine Strategie, die zunehmend abgebaut wurde oder eben nicht mehr attraktiv ist im Zuge der zunehmenden Prekarisierung unserer Arbeitswelt. Und weshalb glaube ich, dass eigentlich das ökonomisch Rationale in Zukunft, im Blick auf die Zukunft eigentlich ist, dass man halt wirklich schon im Hier und Jetzt lebt und sich hier halt soziale Netzwerke aufbaut, dass man hier entkommerzialisierte Räume schafft, sich also Räume schafft, wo halt Geld keine Rolle mehr spielt, um sich ein bisschen unabhängiger zu machen von dieser Geldfrage. Und ich glaube, das kann auch eine Strategie sein, die durchaus auch für die Zukunft wichtig ist, weil was bringt es mir, wenn ich immer viel gearbeitet habe und bin dann in der Rente und habe niemanden, der mich umsorgt, weil ich eigentlich soziale Beziehungen nicht pflegen konnte, soziale Netzwerke nicht aufbauen konnte.
Da gebe ich dir sehr recht. Gerrit von York forscht an der TU Berlin zum Thema Zeitwohlstand. Wie kann man Zeit effektiv nutzbar machen für sich? Jede Form von Zeit, die man hat. Freizeit, Arbeitszeit, Lebenszeit, Sendezeit. Gut, mit der kann man wirklich wenig Sinnvolleres anstellen als ab 21. Das wissen wir alle. Danke, Gerrit. Und ihr, Zeit für ein Getränk vielleicht? Gönnt euch, ist genug da, auch wenn es mal kompliziert ist. Dazu gibt's immer guten Pop.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Severance. Ein 9-Jähriger setzte das Recht auf Schneeballschlachten durch. Seit 1920 bestand in der 4000-Einwohner-Stadt Severance im US-Bundesstaat Colorado das Verbot, mit Schneebällen zu werfen. Dieses hat der 9 Jahre alte Dane Best am Montag gekippt. Er überzeugte den Gemeinderat vom Kinderrecht auf die Schneeballschlacht. Die Kinder von Severance müssen die gleiche Gelegenheit zum Werfen von Schneebällen bekommen wie ihre Altersgenossen anderswo, argumentierte Dane laut Berichten örtlicher Medien vor dem Gemeinderat. Das Gremium folgte seinen Argumenten und hob das Verbot formal auf. Zur Belohnung durfte Dane sogleich mit seinem 4-jährigen Bruder Dex die ersten legalen Schneebälle in der Geschichte von Severance werfen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.